Social Vita, hey hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh so schnell, Social Vita immer aktuell.
Herzlich willkommen bei Social Vita, der, die, das Social Media Podcast. Ich bin Paulina, gegenüber von mir sitzt Pascal. Gemeinsam haben wir die Social Media Agentur Charles & Charlotte gegründet. Und heute sprechen wir im ersten Teil ganz kurz über unsere Weihnachtskarte. Und im zweiten Teil haben wir Isabel Rogert da, Trendscoutin, mit der wir über das Jahr 2025 sprechen. Was ist passiert? Was wird uns weiterhin begleiten? Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der letzten Social Vita Folge aus dem Jahr 2025. Hallo Pascal, ich würde sagen, wir halten den Teil heute, den ersten Teil kurz, weil wir ganz lange mit Easy geplappert haben und ich habe auch etwas mitgebracht, was ich dir gerne vorlesen würde.
Die Weihnachtskarte?
Ja.
Nein, ich hatte die gleiche Idee. Wirklich,
okay.
Ich hatte die gleiche Idee, das ist genial.
Okay, also wir lesen euch jetzt die Charles & Charlotte Weihnachtskarte von diesem Jahr vor.
Genau, die rausgeht an alle Partner und Partnerinnen.
Die an alle Partner und Partnerinnen rausgeht, genau. Merry Christmas aus dem dicken B oben an der Spree. Das Herz war... Nee, jetzt verplapper ich mich im ersten Satz. Mann, nochmal.
Egal, alles ankartet hier.
Merry Christmas aus dem dicken B oben an der Spree. Das Jahr war ein wilder Ritt. Wir möchten uns von Herzen für die Work, Rihanna Voice natürlich, bedanken, die wir gemeinsam mit euch rocken durften. You're simply the best. Dieses Jahr haben wir uns entschieden, den ewigen Kreislauf der gebrandeten Socken, Kugelschreiber und Tassen zu durchbrechen. Fuck TV, durchgestrichen. Fuck langweilige Weihnachtsgeschenke. Stattdessen haben wir 5 Patenschaften im Berliner Tierheim übernommen. Einer unserer Schützlinge ist Charles. Ist ja wohl klar, warum, oder? Die anderen Namen könnt ihr aus dieser Karte erraten oder auf der nächsten Seite nachschauen. Danke für ein erfolgreiches Jahr. Frohe Weihnachten wünschen Arno, Paulina und die Charlies. Und jetzt muss ich natürlich auch aufklären, wer die Schützlinge sind. Ihr könnt mal selber kurz nachdenken, ob ihr sie erraten habt. Aber wir haben einmal dickes B, die weiße Taube. Dann haben wir Charles. Ich glaube, das ist ein Carne-Corso-Hund. Tina Turner, ein Kaninchen. Rihanna, ein Kaninchen. Und Arno und Paulina, ein Hahn und ein Huhn. Das sind unsere neuen Schützlinge.
Ja, ich finde es richtig witzig. Also auch Easter Egg-Hype abgehakt. Lustige Weihnachtskarte.
Taylor Swift, who?
Ja, nee, also ultra witzig, richtig geil. Auch was Gutes getan.
Ja.
Finde ich gut. Und ich will die auch posten. Kann ich die posten auch auf LinkedIn?
Klar.
Und auf Social?
Die auf muss
Instagram?
Jetzt erstmal heute rausgeschickt werden.
Dann machen wir das.
Und dann
okay,
kannst
gut.
Du das
aber
machen.
Wenn der Podcast live ist, dann könnt ihr auf unseren Socials auch nochmal das
könnt
wunderbare
genau, auch
Design sehen.
Könnt ihr auf dem Charles & Charlotte Profil. Ja, Shoutout an Rosa, unsere Design-Praktikantin. Die hat nämlich die ganz, ganz tolle, süße Karte designt. Und damit, Leute, sagen wir frohe Weihnachten, guten Rutsch, Happy Holidays, auch wenn ihr nicht feiert. Genießt einfach die freien Tage. Es war uns ein Fest dieses Jahr mit euch. Und jetzt ganz viel Spaß mit Isabel Rogert, Trend-Scoutin und Freundin von mir.
Viel Spaß. Heute haben wir bei uns Easy Rogert, ehemalige Geschäftsführerin von Oderlein, Trend-Scout und du schreibst auch gerade an deinem ersten Buch. Herzlich willkommen.
Yay! Dankeschön. Ich fühle mich sehr, ehrlich gesagt, sehr zu Hause hier bei euch langsam.
Ich wollte auch gerade sagen.
Du warst unser erster Podcast-Gast.
Hey, und jetzt hauen wir noch einen raus, Easy, um die Erwartungshaltung richtig hochzulegen. Du hast auch immer noch die meistgestreamteste Folge
Echt?
Bei uns. Die erste
ja.
Folge ist immer noch unsere meistgehörteste Folge. Und du warst ja nochmal da und wir haben, es ist ja, man muss sagen, es ist Tradition, was wir eigentlich machen.
Also
weil
Easy ist unser Stammgast, ja
genau,
klar.
Easy ist unser Stammgast.
Schon.
Genau.
Wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist, was ich eigentlich erwarte von euch? Dass ihr mir so ein YouTube-Badge schickt. So ein Golden Play-Button, aber halt mit der Most Listened to Episode von dem Podcast.
Können wir drüber reden.
Hä? Das wäre das Spiegel-Bestseller-Sticker nur ja. Für Podcasts. Das braucht es. Guck mal, direkt neue Geschäftsidee geboren. Fantastisch. Also, das geht schon sehr gut in die richtige Richtung. Für alle, die noch keine Folge mit dir und uns gehört haben, was eigentlich gar nicht sein kann, aber wir gucken uns mit dir immer an, was Marketing Deutschland, vor allem Online, Social Media, Content, trendmäßig abgegangen ist in dem Jahr. picken ein paar Highlights raus, diskutieren die, beleuchten die und versuchen zu verstehen, was können Marken davon lernen? Was müssen wir 2026 da besser, anders machen? Was können wir mitnehmen? Was bedeutet das fürs Verhalten bei Konsumenten, Konsumentinnen?
Sowas von.
Oder?
Ich perfekt. Ich hätte es nicht besser zusammenfassen können.
Alright. Dann würde ich sagen, ich gebe mal das Mic direkt an dich über. Was hast du 2025 gesehen? Was war krasser Content, von dem wir was mitnehmen können?
Zu viel, ehrlich gesagt. Ich habe so ein bisschen überlegt, weil ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass solche Folgen, zumindest man sich ein bisschen vorbereitet und nicht einfach mal so aus der Luft schießt, weil dann kommen da ganz schlimme Sachen bei raus. Und mir ist so aufgefallen, was das für ein wilder Ritt, ehrlich gesagt, war dieses Jahr.
Insane.
Ich habe das jedes Jahr irgendwie, also jedes Jahr denke ich mir so, boah, das ist doch crazy, so wie kann denn eine ganze Internetkultur so explodieren mit so viel ambivalentem Scheiß. Aber wie passiert es dann jedes Jahr doch wieder aufs Neue? Also von Menschen, die sich irgendwo zum Puddingessen mit Gabeln treffen, bis hin zu irgendwelchen Gospel-Songs von Dirty Rap-Lyrics, bis hin zu so auch so einer total schönen, fast schon so eskapistischen Bubble rund um so Wicked und Theater Kids und dieser ganzen Bereich. Ich finde, da gibt es so viele, weil das Internet auch so fragmentiert ist, wie es ist, natürlich nicht den einen Trend, aber so viele Dinge, aus denen man doch, wenn man möchte, genauer hingucken kann und was ableiten kann. Deswegen, ja, also ich glaube, für uns ist die Frage, wo wir als allererstes reingehen wollen, wie viel Zeit wir haben.
Was würdest du unendlich viel Zeit?
Ich will das nur noch mal unterstreichen, denn ich glaube, das ist halt irgendwie Kultur und viele Brands gehen da so tief gar nicht rein, sondern schauen immer ganz oberflächlich, ah ja, wir machen jetzt Entertainment, wir machen jetzt irgendwie Musik, aber ne, wir haben uns ja vorher abgestimmt, das können wir auch öffentlich hier so sagen, wie du sagst, aber ne, warum machen wir nicht irgendwie den AI, ihr kennt doch die, ich glaube, den meinst du ja auch, ne? Die Remix-Songs, die immer irgendwelche Sachen erklären, weißt du?
Ja.
Why? Ich kann das gar nicht nachmachen. How come ships are so... Du kennst es wieder
also
nicht,
ne? Also ich werde auf, keinen Fall singen.
Wir zeigen es dir danach, das passt schon.
Ja, wir verlinken alles
hier. Ich nehme einfach die Rolle des Unwissenden hier ein, damit auch ein paar Hörer und Hörerinnen sich damit identifizieren können.
Das ist eine wichtige Rolle als Mann im Raum einzunehmen, ehrlich gesagt.
Oder? Guck mal hier.
Okay, ich würde sagen,
dann kann ich noch einen kurzen Gedanken machen, weil ich glaube, es ist schon wichtig zu dem Thema Trends und was ihr gerade meintet mit Viralität, weil ab und zu habe ich das Gefühl, also jetzt mal, also Schritt zurück. Früher war alles besser und die, vor allem die Medien und auch die, sagen wir so, die Identitätsräume von Menschen waren weniger fragmentiert. Es gab ja ein paar wenige Medien. Klassiker war ja sowas wie Tagesschau, Wetten, dass. Wenn du da stattgefunden hast als Marke, als Thema, dann hat das ganze Land mit dir drüber geredet. Es hat gereicht in einer, ich werde den Namen der Zeitung nicht nennen, aber in der Zeitung stattzufinden und alle haben über dich geredet. Heute ist es ja nicht mehr so. Heute gibt es ja nicht mehr das eine Medium, was bestimmt, was die Agenda von dem Land und den Menschen ist. Und es gibt ganz viele fragmentierten Bubble. Und jetzt kommt die Frage. In jeder Bubble gibt es ja gewisse Trends und Marken müssen verstehen, was sind die Trends. Aber gibt es denn noch so übergreifende Trends? Also beispielsweise Taylor Swift, das war ja big. Ist das etwas, wo du sagst, okay, das betrifft eigentlich alle, weil das so ein großer gemeinsamer Nenner ist. Anderes Beispiel, wo ja alle ausgerastet sind, war das Coldplay. Der Skandal mit dem Coldplay-Konzert. Ne? Es war auch gefühlt so ein viraler Moment, der ausgebrochen ist aus den einzelnen Bubblen, wo es wieder so ein Gemeinschaftsgefühl gab. Also, wie siehst du das? Gibt es noch diese gemeinsamen Momente, wo alle drüber reden, oder ist eigentlich alles fragmentiert und individuell?
Also, doch, gibt es schon. Ich glaube, man muss nur unterscheiden zwischen, was bekommen viele oder alle mit und was resoniert wirklich mit Leuten. Also, ich bin keine super riesiger, aktiver Taylor Swift-Fan, so, I listen sporadically so. Und ich glaube, selbst meine Eltern haben irgendwo was von Taylor Swift mitbekommen. Hat das jetzt krass was mit ihnen gemacht? I highly doubt it so. Mm. Oder auch lustigerweise so Sachen wie dieses Ashton Hall-Meme auch, wo es um so Morning Routines und so ging. Das stimmt. Hat auch jeder mitbekommen, jeder ist irgendwie aufgesprungen. Und ich finde das auch gar nicht schlimm. Ich finde, das darf es ja auch geben, so lighthearted Momente, in denen man auf Trends aufspringt, wenn es zur Marke passt. Oder können wir auch gerne gleich ja noch kurz drüber reden. Aber ich glaube, es ist voll wichtig zu verstehen, nur weil was alle mitbekommen, heißt es ja nicht, dass es mit allen resoniert und für alle relevant ist. Und dass man schon ein bisschen spezifischer sein muss, weil je generalistischer ein Trend ist, desto weniger emotionalisiert er halt auch auf den Einzelnen so oder die Einzelne. Und nur ganz bestimmte Sachen sind halt auch so pauschal und allgemeingültig, dass sie überhaupt so groß relevant werden können. Und eine Sache, die jetzt irgendwie meine Bubble extrem doll beschäftigt, die kann andere Menschen gar nicht beschäftigen, weil sie verstehen die ganzen kleinen Nooks und Crannies der Kultur quasi nicht. Und ich glaube, es muss schon eine gesunde Balance sein. Also ich habe das immer in meinem Kopf, es ist wie so eine kleine Zwiebel, die so aus ganz vielen Schichten halt besteht. Und man hat Trends, die wirklich das eigene Produkt oder die eigene Marke betreffen, wo dann das, irgendwie kann man super mit Social Listening sich angucken und sagen, ah krass, keine Ahnung, ich bin Burger King und die Leute sagen gerade das und das über mein Patty. So. Dann kann man sich die Branchentrends angucken, das sind dann oft wirklich so, wenn man jetzt mal bei den Burgern bleibt, so Rezepturen, bestimmte Trends von KonkurrentInnen oder so. Dann eine Größe ist so ein bisschen die Bubble, in der man sich so bewegt und dann ist wirklich die gesamte Gesellschaft so. Und ich glaube, man darf keine dieser kleinen Zwiebelschichten so ein bisschen unterschätzen. Das ist gefährlich, glaube ich.
Schönes Modell.
Der gute alte Burger, bombastisch. Ja, ich würde jetzt gerne mal anfangen, da reinzugehen in die einzelnen Punkte, aber eine Sache möchte ich noch hinzufügen. Und zwar, ich glaube auch, dass wir uns darüber abgrenzen und unser Selbstwert steigt, wenn wir merken, okay, das versteht nur ich und meine kleine Community. Ne? Also zum Beispiel so Taylor Swift-Fans connecten ja hardcore mit anderen Taylor Swift-Fans. So.
Voll.
Ne? Ultra, und da ist dann dieses, okay, wir checken es. Und also ich kann ein kleines eigenes Beispiel erzählen. Wir haben für Penny ein Asset gemacht mit Emma und Umut. So, und es ist halt übelst abgegangen. Emma und Umut aus Reality-TV. Und es ging mega, also es war wirklich insane Numbers und auch insane Sentiment. Und ich hab's irgendwie schon gecheckt, aber es war halt so, ja gut, die waren halt irgendwie getrennt, whatever. Dann hab ich die alte Staffel Love is Blind, Temptation Island geguckt, ja. Und ich bin so danach erst ausgerastet auf dieses Asset, weil ich es erst in seiner vollen Gänze verstanden habe, weil ich Kultur, also Teil der Reality-TV-Kultur, okay, ist ein bisschen übertrieben geworden bin, aber das finde ich ein gutes Beispiel. Okay, aber lass uns doch mal anfangen. Du hast es gerade in deiner Anfangsrede schon angesprochen. Pudding mit Gabel.
Auch da habe ich gehört, hattet ihr ein ganz gutes Asset.
Oh, Isabel Rogard. Mensch.
Ich bereite mich doch vor.
Du hast eben von Pudding mit Gabel gesprochen. Was kannst du daraus ziehen? Was ist deine Analyse?
Ja, und ich glaube, wir müssen bei jedem Trend einmal kurz erklären. Was war das überhaupt?
Es haben sich ganz viele Gen Zler, inklusive Samu in Australien, zum Pudding mit Gabelessen getroffen.
Und es ist literally das, was es ist. Man setzt sich in einen Kreis in der Öffentlichkeit und bringt seinen Pudding mit und bringt eine Gabel mit. There is no deeper meaning there. Aber doch voll, ich glaube, das ist total spannend, weil es ist so bizarr. Und ich weiß noch, dass ich hier bei mir in Hamburg auf unserer Straße war und auch so einen Zettel gesehen habe, relativ am Anfang noch, weil das ist auch die erste Sache, die ich darin so interessant finde, dass es ja nicht explodiert ist als allererstes über Social Media. Klar, das hat es irgendwie exponentiell dann erst groß gemacht so, aber dass diese Treffen organisiert wurden, das ist ja wirklich on the ground durch irgendwelche kleinen Litwas-Säulen-Sticker passiert. Und ich habe den auch hier gesehen und dachte so, boah, das ist so krass, das ist so spannend, wie halt immer in die gesamte Welt aus Trend und Gegentrend besteht. Und natürlich, wenn alles so hyperdigital und super social ist, auf einmal das Analoge, dieses super kleinteilig Analoge auch irgendwie wieder spannend wird. Genauso wie vor 2-3 Jahren, das weiß ich immer noch, auf der OMR. Das war total basic und banal eigentlich, wo alles vollgepflastert war mit ganz vielen Screens, lief so eine Gruppe von Leuten mit so Pappschildern lang, um einfach auf sich aufmerksam zu machen. Da dachte ich so, ey, das ist so stumpf eigentlich, aber es ist halt auch so schlau, weil das ist die eine Sache, die eben nicht alle da machen. Das heißt, das finde ich schon derbe spannend und ich muss auch sagen, die zweite Sache, und da müsst ihr mal sagen, wie ihr quasi gerade auch in der Connection zu euren Brands in die Richtung quasi euch entschieden habt. Für mich ist halt vor allem dieses Bedürfnis nach einfach nur mindful Kollektivität ein riesiger Punkt daran. Ne? Also sich in echten Leben zu treffen mit Leuten, die eben vielleicht auch gar nicht aus deiner Bubble kommen, sondern die einfach nur random Bock hatten auf einen Pudding mit Gabel und keiner kann es wirklich erklären. Das ist halt auch schon ein Fakt aus meiner Sicht, der ganz viel über so größere Bedürfnisse unserer Zeit sagt. Und ihr habt es ja dann quasi, wie ich mich erinnere, übersetzt in Social Asset, als es schon groß war. Und ich finde, das ist voll das gute Beispiel, wie man quasi so sehr niedrigschwellig auf sowas aufspringen kann. Es gibt aber natürlich auch Marken, bei denen es total Sinn ergeben hätte, dass sie sich mit da auf den Boden setzen gefühlt. Und es gibt auch Brands, die dann da saßen und reported haben von vor Ort. Deswegen, das sind so für mich die zwei großen Sachen, ne? Also das Offline-Analoge, wie eigentlich sich dieses Momentum entwickelt hat und warum das überhaupt so wichtig ist für Menschen, sich wieder in Person zu treffen.
Ja, also ich würde das so unterschreiben. Wir haben in ganz vielen Präsentationen, steht bei uns mittlerweile drin, Offline is the new online, weil es genau das ist. Ich glaube, das ist halt diese Gegenbewegung zu dieser hyper-digitalen Welt. Also hyper-digitale Welt, die auf der einen Seite durch einen extrem krassen Konsum auf Social Media, auch anderen Internetmedien getrieben ist, plus diese ganze KI-Sache, die sich so also auch für viele Menschen fremd anfühlt und so Maschine und antimenschlich anfühlt, dass man dann wiederum dieses Bedürfnis hat, da rauszugehen. Wieder rein ins Physische, was du meintest, ne? Also IRL in Real-Life-Moments zusammenzukommen, so was Dummes zu machen, was Sinnfreies zu machen, wie mit Pudding eine Gabel zu essen, ist dann genau der richtige Moment, um wieder diesen Sense of Belonging zu spüren, in so einer echten, ja, echte Verbindung zu haben. Und ich glaube, ja, einmal auf den Trend aufzuspringen, kannst du machen als Marke, es ist gut, kriegst du auch irgendwie kurzen Peak und Attention. Ich glaube, die Frage, die ich mir stellen würde als Marke ist, wie kann ich dieses unterliegende Phänomen, physische Verbindung, für
Genau, total.
2026 nutzen? Und nicht nur so, dass es 20 Menschen was bringt, sondern dass ich als eine nationale Marke davon profitieren kann.
Total, und ich finde halt auch, das ist eine Sache, das hatte ich, ich glaube, ich habe da in der Page mal drüber geschrieben. Vorsichtiger Shoutout, weil ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich bin mir genau da. Dass das halt auch was ganz Essentielles ist aus meiner Sicht, wenn man in die Richtung gehen will als Marke und sagt, ich sehe, das passiert, ich sehe, das interessiert die Menschen, wie mache ich das, dass ich da auch eine Rolle spiele, dass wirklich gute Real-Life-Events oder Offline-Events oder auch nur Teil zu sein von bestehenden Events halt ganz viel mit Kontrolle abgeben auch zu tun hat. Und du kannst halt dich dafür sorgen, dass jedes einzelne User-Generated Asset, was da rauskommt, perfekt aussieht und geil eure Visuals hat und so. Du kannst nicht beurteilen, ob drei Leute auch was Schlechtes drüber sagen, so. Du kannst nur dafür sorgen, dass die Erfahrung vor Ort geil ist. Und ja, du kannst auch schlau planen, welche Flächen du wie irgendwie mit Branding ausstatten musst, damit sie dann doch irgendwie im User-Generated Content auftauchen. Aber du musst in der Lage sein, und das ist ja, wenn man irgendwie Pudding mit Gabel bei TikTok sucht, auch der Fall, dass das sehr heterogen und menschlich aussieht, was an Dokumentation von deinem Event dann draußen ist, da, solange es nicht auf deinem Account stattfindet, so. Und ich glaube, da haben viele immer noch so ein bisschen Sorge, weil es halt dann doch sehr echt ist. Und weil Marken sich ganz lange daran gewöhnt haben, Dinge zu tun, wo wir, glaube ich, unterbewusst schon auch wussten, das finden wir jetzt geil. Aber ich glaube, ganz lange wussten wir alle schon tief in unserem Inneren, wenn wir uns jetzt auf die Straße stellen würden und fragen würden, was haltet ihr von diesem Out of Home? Und die Leute uns das wirklich sagen würden, dass das auch ganz schön heartbreaking gewesen wäre. Und diesen Schritt zu machen, macht aus meiner Sicht aus, wer gute WerberInnen sind in diesem und im nächsten Jahr und wer nicht.
Ja, absolut. Wir haben das in ganz vielen Podcasts. Ich wollte auch mal einen LinkedIn-Post zu drüber schreiben, was ich noch nicht
Hey,
geschafft
Hammer!
habe. Aber dass ganz viele erfolgreiche Marken dieses Jahr, also wer mir zum Beispiel einfällt, ist Poppet, die es ja wirklich auf TikTok zum Hype-Thema geschafft haben, aber auch Bibi Blocksberg, der Kanal, von denen, die nicht mit einem 150-seitigen perfekten Strategiedokument gestartet sind und das dogmatisch durchgeballert haben, sondern die Marke co-created haben mit den Leuten da draußen, weil gewisse Punkte kamen, die sie aufgenommen haben, die dann Teil der Markenidentität wurden oder der Markenstory wurden. Das ist genau das, was du auch gerade sagst. Also wenn man als Marke immer noch diesen Hoheitsanspruch hat, ich kuratiere alles und ich sende eine perfekte Welt daraus und die Leute konsumieren das, dann hast du nicht verstanden, wie Markenführung im digitalen
Total.
Zeitalter, in Online-Medien und auf Social funktioniert. Das ist genau wie du sagst.
Nein.
Mach eine geile Experience, gib den Leuten Mehrwert, sodass sie Bock haben, darüber zu sprechen, das zu teilen. Es muss nicht perfekt sein, aber die Marke muss ein Erlebnis liefern, wo Leute stolz drauf sind.
Und auch das ist ja eine Sache, wo man sagen muss, ich glaube, also ich komme ja ursprünglich aus der ABF-Strategie gemacht, so bevor ich mehr in diesen Trendspace reingegangen bin. Und ganz viele Marken haben diese 150 Seiten Strategie-Deck, aber wenn du sie fragen würdest, wirklich point blank, was addest du in diese Welt? So, was bringst du den Leuten wirklich? Was ist wirklich da? Was macht dich wirklich unique? Haben viele Leute nicht die Antwort. Und ich glaube, das ist auch ein Teil der Angst, warum sich viele dann nicht an so ganz echte Erfahrungen und so ein bisschen realere Events und so rantrauen, weil sie ganz genau wissen, dass ihre Markenpositionierung nicht klar genug ist, dass es Leute wirklich checken. Weil sie wissen, unless I tell people every day again, they don't get it. Ja. Weil es halt nicht so sharp ist. Und deswegen, ich glaube schon, dass Strategie wahnsinnig wichtig ist, aber wir verstehen auch Strategie halt falsch. Und das geht oft darum zu wissen, wer du bist und nicht jedes einzelne Ding vorzuplanen.
Ja.
Ja, okay, ihr Meta-Analysten.
Okay,
ich will jetzt über Ashton Halls Morning-Routine reden, ja? Weil wenn ihr so weitermacht, dann sitzen wir ja noch bis heute Abend. Ich habe 10 Punkte, die ich gerne mit euch durchsprechen möchte. So, Isabel Rogert, was bedeutet Ashton Halls Morning-Routine für uns alle?
Das ist wirklich belastend. Das ist ein ganz, ganz dunkler Teil dieses Jahres gewesen. Nein, Spaß. Also im Endeffekt, kurz in den Trend erklärt, das war ein junger Herr, der auf eine wahrscheinlich sehr satirische Art und Weise uns mitgenommen hat in seinen Morgen. Der besteht aus ungefähr 5 Stunden Sport, 3-mal Gesichteisbaden und all die Dinge machen, die absolute Super-People machen vor der Arbeit, vor ihrem 9-to-5. Wo sich ganz viele Leute einerseits darüber lustig gemacht haben, gesagt haben, what the actual fuck, aber dann auch dadurch natürlich irgendwie darauf aufgesprungen wurde, dass alle Marken, die das Gefühl hatten, sie haben irgendeine Art von Morning-Routinen-Ansatz oder sie sind irgendwie ein Routine-Produkt, ein Routine-FMCG-Produkt, das so aufgegriffen haben für sich. Und was ich halt sehr, sehr spannend finde daran, ist weniger, dass es jetzt um diese eine Morning-Routine geht, weil das Motiv der Morning-Routine ist irgendwie so ein Trope, der total bekannt ist ja aus Internetkultur so. Und auch die an und für sich ist jetzt, könnte man sich angucken und sagen, boah, das ist jetzt auch nicht der unikste Gedanke eigentlich. Was ich eigentlich interessant fand daran, war dieses krasse, skurrile Überhöhen, was wir irgendwie da drin gesehen haben. Und was ich ja auch diesen unterschwelligen Trend, der ganz schon seit ein paar Jahren besteht, von dieser Hyper-Optimization anspricht.
So und da Brian sind eben Johnson zwei Sachen mäßig, zusammengekommen. Ne?
Genau, total. Und ich glaube, das ist auch was, einerseits über so eine, also there's a point to be made für Content, bei dem Menschen sich unsicher sind, ob er Satire ist oder nicht. Weil das wahnsinnig viel Interaktion natürlich irgendwie kreiert. Und aber auch einfach grundsätzlich, wenn man da mal jetzt in deine Richtung, Pascal, ein bisschen Meta werden möchte, dann könnte man halt einfach auch mal drüber sprechen, was dieses ganze krasse Optimieren für kleine Content-Opportunities auch erzeugt natürlich, ne? Weil das resoniert ja nur mit, so mit den Leuten und die finden das nur so absurd und haben auch so einen Hass irgendwie da drauf, weil sie dieses ganze Thema von Optimierung stresst. Das heißt, es sind so ein bisschen zwei Facetten, die man da so rausziehen kann.
Ich finde total spannend, das ist jetzt, ich mache jetzt nochmal ein neues Thema auf, aber ich habe da vorgestern erst drüber nachgedacht und das passt. Ich finde es total spannend, dass wir ja, ich unterteile jetzt sehr stereotypisch mal kurz in Männlein und Weiblein, was ich normalerweise nicht tue, aber wir haben dieses krasse, der Dude, der in der Midlife-Crisis steckt, sich die Espressomaschine holt, ein Whoop-Band trägt und also aka Pascal, der neben mir sitzt, nee, Spaß, aber Oura-Ring und
ich
ne,
hab eine Apple Watch,
alle laufen Marathon. Ja. Genau, und wir hatten ja schon, ich würde auch sagen, ich nenne es jetzt vielleicht mal Girly-TikTok, die ganze Clean-Girl-Ästhetik und ich finde es halt krass, also das ging ja auch so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, ne?
Ja.
Was einfach zwei sehr große, ich würde fast schon kulturelle Ströme waren, also dieses ganze, hey, morgens Pilates mit meinem Stanley Cup und irgendwie 5-mal die Woche und dann 10K Steps etc. pp. Alles ist sauber, alles ist schicki. Und the rise of dirty black skinny ist ja gerade insane. Also egal, ob es hat, finde ich, so mit Charlie XCX angefangen.
Ja.
Und hat jetzt ja, nimmt ja krass neue, also ich meine, Lana Del Rey trendet irgendwie wieder. Schwarzer Kajal, es ist dieses Messy-Look, Rauchen ist wieder im Trend, was ich insane fand, also hat ja krass abgenommen. Ja. Und die ganz junge Generation raucht jetzt wieder ultra viel.
Ja.
Und das finde ich irgendwie super crazy, weil es halt diese krasse Gegenbewegung ist zu dieser ganzen Selbstoptimierungs-Bubble.
Total, und auch die, ich glaube, diese Planbarkeit, wenn man sich jetzt mal von Ashton Hall, von dem Meme an und für sich löst und über dieses Thema darunter spricht, wenn wir aus einer Zeit von Corona kommen, ne, wo sich ja vor allem dieses ganze Clean Girl sehr, sehr, sehr doll amplifiziert hat, war das ja eine Zeit, wenn man es mal sich irgendwie so küchenpsychologisch anschaut, wo einerseits alles so unsicher war, dass man krampfhaft irgendeine Art von Kontrolle und irgendwie Struktur brauchte und gleichzeitig aber auch alle Menschen zu Hause waren. Das heißt, du konntest super gut auf diese Struktur leben. Das war total einfach, so eine Morning Routine, Nighttime Routine, 10k steps a day, because you don't fucking move otherwise. Also das ist ja alles irgendwie zusammen so ein bisschen groß geworden. Und für mich ist es auch einfach ein ganz großer Punkt, nicht nur die Aesthetics von Messiness und auch dieser Ausbruch aus dieser Phase, sondern auch das Prinzip von, ich möchte nicht mehr so ein vorkalkulierbares Leben haben. Und ich möchte nicht mehr, dass es so klar, stringent abläuft. Ich möchte wieder irgendwie ein bisschen messy Abenteuer. Sein können, auch in, ja, und auch in meinem Lebensschritten. Also ich habe keinen Bock auf einen geraden Lebenslauf. So, life is too fucking short. Und wie viel so Zynismus da drin steckt, zu sagen, so, ey Digga, die Welt brennt eh, might as well have fun. Das ist wahrscheinlich ein zu großes Gespräch für jetzt, aber ich finde es auf jeden Fall spannend und wichtig zu beobachten, dass das halt passiert.
Ja. Sag mal, und also ich hab mir das, du hast noch andere Gedanken, Paulina?
Ich wollte nur einmal anführen, dass das total gut passt zu einem Trend, der mir letztens über den Weg gelaufen ist, und zwar so Micro-Retirements. Das halt, also habe ich das getauft, dass super viele junge Leute bewusst sich eigentlich Micro-Retirements gönnen, mitten im Lebenslauf. Was halt.
Ich habe es gehört als Adult Gap Year, das fand ich auch cool.
Ja, also was halt ja für uns oder für die Generation unserer Eltern abnormal. Also wer hat sich dann mit 35 mal kurz ein Year off genommen und hat eine Weltreise gemacht? Excuse me? Ja. So, und das machen halt vor allem, ist wohl ein neues Ding in der jungen Generation. Also auch so ein Jahr gearbeitet, kurz mal Dreivierteljahr Pause.
Ja. Ich fühl's, ich sag's, wie es ist.
Ja, voll. Genau, ich glaube, das ist ja diese eine Seite, diese Nicht-Linearität im Leben, das Chaos, also was Positives, Spontanität, freigeistlich sich loslösen von irgendwelchen Regeln, Konventionen. Also als ich dieses Ashton Hall-Ding gesehen habe und ich habe mir so ein bisschen sein Profil auch gestalkt, er ist ja einfach so. Also ich finde es total interessant, dass du sagst, Easy, dass das Ironie ist. Ich habe das Gefühl, er meint das ultra ernst, um ehrlich zu sein. Es ist überspitzt, aber er meint das irgendwie ernst. Und was ich da so gesehen habe, ist mal so auf einer politischen Ebene, dass es eher so ein konservatives Bild wieder von Männlichkeit zeigt, oder? Mhm. Also es ist ja gar nicht, was Vergangenheit war, verletzlich. Es ist ja sehr dieses, was ich da sehe, ich als Mann stehe auf, trink mein Wasser, geh ins Gym, stelle meinen Körper, zieh durch, geh dann an den Computer, hustle, check Aktienkurse, baue mein Unternehmen. Für mich gibt das ganz schlimm dieses Joe Rogan Dubai Entrepreneur Vibes. Und das ist gefühlt wie ein, oder? Das ist da auch noch drin.
Ja, ich finde, es schwingt auch mit total.
Oder? Also, es ist
kein Zufall, dass es halt so ein krass tougher Dude ist, der halt irgendwie genau das durchzieht. Und ich glaube trotzdem, ich persönlich finde es so absurd, dass ich glaube, es ist irgendeine Art von Satire, zumindest bewusste eigene Überspitzung. Genauso wie ich glaube, dass there was a point in time, als Nara Smith angefangen hat, satirisch ihren Content zu machen, so, weil sie gecheckt hat, dass das halt absurd abgeht. Sie meint es schon noch ernst, aber so, when she has two outfits to choose, nimmt sie halt das Bunte, was ein bisschen poofier ist. Und wenn sie ihren Content entscheidet, dann macht sie das Kaugummi selbst, anstatt vielleicht irgendwie eine kleine leckere Bowl. Weil sie natürlich checkt, weil sie eine sehr schlaue Frau ist auch. Und ich glaube aber genau das, was hier gerade passiert, ist ja das beste Beispiel für diesen Interaktionstreiber auch, ne? Weil das halt so skurril, absurd, polarisierend ist, dass man irgendwie drüber redet. Und dass es eben dann nicht mehr ist, man baut irgendwo in den Hintergrund im Video was ein, damit die Leute drüber diskutieren, oder man spricht ein Wort anders aus, das gibt's ja auch schon seit Jahren, irgendwelche komischen Hacks, um zu sagen, hey, wie können mehr Leute kommentieren? Sondern, dass die Absurdität der Sache manchmal schon ausreicht, wahrscheinlich.
Ja, und ich glaube, das liegt halt wirklich auch irgendwo in der, also Zersplitterung ist so ein hartes Wort, aber unserer Gesellschaft und der Bubbles. Also für dich ist es vielleicht absurd, dass der Mouthflap hat, danach irgendwie Eisbathing mit seinem Face macht. Für Pascal wahrscheinlich nicht. So, also,
ich möchte kurz an dieser Stelle betonen, dass das erste und einzige Mal, in dem ich in meinem Leben mit Mouthflap geschlafen habe, auf meiner kleinen Workation mit dir war, Paulina.
Ja.
Das war wundervoll.
Ich habe Easy Mouthflap gegeben.
Ja. Es war toll.
Ja. Geil. Und dafür ist es vielleicht für jemand anderen, an wen denke ich? Ich denke gerade an so Ballerina Farm. Wisst ihr auch so dieses, ich mache 3 Apfelkompott und 34 Knäckebrote selber. Might be weird. für Pascal, aber not for me. Ne? Also es unterstreicht ja nochmal diese, die unterschiedlichen... You know what I mean. Also es unterstreicht ja wirklich nochmal diese krassen Micro-Bubbles, in denen wir uns befinden. Aber ich würde dir schon zustimmen, Easy, dass ich auch, also Nara ist da auch ein mega gutes Beispiel, dieses ganze Tradewife, also das nochmal viel politischer, ne? Aber trotzdem da auch. Mhm. Und ich sehe auch oft Content, wo ich denke, okay, ist das for real? Or is it not?
Was heißt das?
Und das ist
denn?
Ja auch ein altgelerntes Stilmittel irgendwo, ne? Muss man sagen, total. Der Übertreibung.
Also Leute, der Kollege meint das 100% ernst. Also ich schreibe ihn gleich mal auf IG, der meint das 100% ernst. Aber
okay, abgesehen, dann ehrlich gesagt müsst ihr ein kleines Voting einbauen zu dieser Folge dann.
Das machen wir, stimmt. Wir machen das Voting. Meint Ashton Hall seine absurde Morgenroutine ernst, ja oder nein?
Wir gehen jetzt nochmal...
Kurz, bevor wir ein neues Thema reingehen, lass das nochmal... Also was heißt das denn? Wir haben viel diskutiert, viel beleuchtet, sehr gut. Was heißt das jetzt für Marken für 2026? Was ist unsere These? Ja. Was können wir davon mitnehmen?
Also ich glaube, wir können, genau, wir, das Spektrum, worüber wir gerade geredet haben, bildet eigentlich perfekt ab, was man theoretisch alles daraus lernen kann. In Content-Ebene von der Frage von, wann kann man interaktionstreibende Skurrilität auch mal in der eigenen Marke haben, das muss natürlich zum Markenkern passen, also wenn ich irgendwie die most boring brand ever bin, vielleicht that's not the way to go, aber es gibt ganz viele Marken, die ja so eine die irgendwie eine Markenpositionierung haben, wo man sagen könnte, ey, vielleicht ist die Art, wie ihr mit eurer Community in Interaktion tretet, auch mal etwas, was ein bisschen fast schon künstlerischer und skurriler ist, was nicht jeder verstehen muss. Und auf einer ganz oberen, quasi so Meta-Ebene, für mich wirklich ein ganz großes Thema auch, welche Rolle spielt eure Marke in diesem Shift mehr wieder zu Echtheit, Messiness und Unkontrollierbarkeit, Unlinearität, weil es gibt viele Marken, die sich im Marketing auf dieses ganze Clean Girl und auf dieses Routinierte eingeschossen haben, die aber von einer Funktion her, das muss gar nicht darauf festgelegt sein. Und es gibt Marken, die sind dem quasi komplett nur entsprungen. Also ein Skims zum Beispiel, für die ist es deutlich schwerer, diese Messy-Era auch noch viel mehr zu embracen, egal was sie für Tangas noch so rausbringen. Als für eine Marke, die einfach viel funktionaler ist und irgendwie umschwenken kann. Und ich glaube, das ist eine wichtige Frage. Wo ist diese Planbarkeit versus Messiness in eurer Marke verankert?
Ich will noch eine Sache hinzufügen und das ist, finde ich, das ist, für mich ist das die neue, jetzt mache ich nochmal einen neuen Trend auf, aber egal, das ist mir so, so wichtig, weil ich das Gefühl habe, dass Menschen Art Direction heutzutage falsch verstehen. Mhm. Art Direction ist in ganz vielen Agenturen, bei ganz vielen Marketingleuten Design. Das sind Designer. Ja. Punkt. Die machen dir eine CI mit 4 Farben, 3 Fonts und noch 4 kleinen Illus, die du dann ganz wild kombinieren kannst und jedes Mal dein eigenes Design hast. Das ist für mich nicht Art Direction. Art Direction ist für mich die Fähigkeit, eine Welt zu kreieren, die du nachfühlen und empfinden kannst.
Ja.
Und genau den Punkt, den du gerade angesprochen hast, Izzy, wo, in welche Welt, welches Gefühl soll meine Marke geben? Bin ich Ashton Hall? Bin ich Nara Smith? Bin ich Charlie XCX, werde ich meine, Kokain steht auch noch auf der Liste hier, ne? Bin ich irgendwie auf dem, bin ich beim Feiern, wenn die Leute ins Berghain fahren, hinten auf der Rückbank vom Taxi, will ich das embracen? Also und da Welten entstehen zu lassen, Visualitäten entstehen zu lassen, Gefühle entstehen zu lassen mit visueller Sprache, das ist für mich heutzutage Art Direction. Ich glaube, ganz viele Leute schimpfen sich Art Directorin, Direktorin, wie auch immer, und können dir halt schöne Kacheln basteln für Instagram oder schöne Websites bauen, aber haben diese Fähigkeit nicht, eine Welt entstehen zu lassen.
Voll. Und ich glaube, die Fähigkeit tatsächlich hätten wahnsinnig, wilde These, ich glaube, die haben eigentlich alle, die in diesen Job gehen. Ich glaube, es hängt auch ganz oft damit zusammen, wonach briefen die Marken. Und zu sagen, ey, ja, es braucht vielleicht 2 Schleifen mehr, wenn ihr erstmal sagt, hey, liebe Agentur, liebe Art Directors, sagt uns, welche Welt ihr hier sehen würdet, so inspiriert uns, lasst uns zusammen denken, anstatt zu sagen, wir wollen bitte 5 Posts haben, die genau diesen Colorcode haben und guck mal, wo das Logo steht. Ne? Also ich glaube, ganz oft können die Menschen, das steckt in ganz vielen Leuten drin, die auch in den Agenturen gerade sitzen, aber sie werden oft gar nicht gefragt danach, diese Welten aufzumachen, sondern zu exekutieren. Und ich würde das voll schön finden, wenn man auch da, ich meine, wir haben uns, finde ich, je nach Zusammenarbeitsmodell als Agenturen schon von diesem klassischen Dienstleisterinnentum so ein bisschen entfernt. Aber ich muss auch sagen, wenn ich mit Leuten aus so der alten Werbewelt rede, so viel auch immer wieder schlecht war, so I'm the first one to talk about it, ihr wisst es, aber dieses Gefühl von Menschen, die vor 20, 30 Jahren in der Werbung waren, wenn man die trifft, die zu einem sagen, hä, also ja, das war das Briefing, aber ja, wir haben halt was komplett anderes gemacht und denen erklärt, warum das das Richtige war. Und wir haben uns alle einen roten Bodysuit angezogen und sind in Konfi gelaufen und haben dreimal laut Marzipan geschrien, weil wir wollten die Leute inspirieren, so. Das ist schon was, was wir so ein bisschen at large verloren haben, finde ich, als Agenturen, dieses
Ja,
Selbstverständnis
I agree.
von, ey, ihr seid auch Künstlerin und unsere Daseinsberechtigung ist, die Menschen zu inspirieren. Und das kann mit einem geilen TikTok-Trend sein, der was in Menschen auslöst, genauso wie mit einem TVC. Und genau das, was du sagst, Pauline, dieses eine Welt aufmachen und wirklich einen kreativen Spark reinbringen, da müssen die Leute auch noch fragen, finde ich teilweise. Aber es muss auch in uns sein, zu sagen, so, egal ob du danach gefragt hast oder nicht, so, I'm gonna bring it, weil es ist mir meine Professionsbeschreibung.
Voll. Also ich würde dir widersprechen, dass alle, die in unserer Branche arbeiten, das können. Ich glaube auch nicht, dass das viele können. Ich glaube, dass es ganz viel Erfahrung und Geschmack und Gespür braucht. Aber we can talk about this later, maybe on WhatsApp.
We
Also um
can.
nochmal aber noch ein Learning on top zu packen für diesen Trend, glaube ich, ist es schon, dass du dich anhand von solchen Trends fragen kannst, okay, passt das zu mir? Was ist ein Gegentrend und wo ordne ich mich visuell ein? Ne? Also passt das zu mir, diese Überspitzung? Ist es das nicht? Aber es ist trotzdem diese Optimierung, ist es vielleicht das Gegenteil? Bist du damit happy?
Ultra happy.
Okay, dann würde ich gerne zum nächsten Punkt kommen, weil ich kriege schon wieder
Let's do it.
Muffensausen, dass wir nicht durchkommen. Und wir haben so viele spannende Sachen, sonst müssen wir noch mal ein paar zwei
Hey,
machen, easy.
wir werden nicht
Kannst du
durchkommen, das
jetzt
ist.
bitte diesen Cut ein, das Ding, diesen Snippet einfügen von der Tagesschau, wo sie umdreht und sagt, Kokain.
Ja, vielleicht sollten wir das noch machen, weil sonst habe ich ein Problem, dass ich das eben so offen angesprochen habe. Wir wollen über die Haftbefehl-Doku sprechen.
Ja,
Wow.
dringend.
Weil das Ding, ist
Das war krass.
eingeschlagen wie ein Komet.
Ja, das war krass. Also, ich glaube, das ist schwierig für Leute zusammenzufassen jetzt in unserem Prinzip von kurz den Trend erklären. Im Endeffekt ist es einfach eine Doku, die man auf unterschiedlichen Ebenen gut, auf unterschiedlichen Ebenen nicht gut gemacht finden kann. Ich glaube, vollständig kann man da jetzt gar nicht einsteigen für uns, aber die auf jeden Fall wahnsinnig die Menschen bewegt hat über ja, die Lebensgeschichte von Haftbefehl und dadurch auch, und das finde ich tatsächlich vor allem spannend, auch daran, wie wir darüber diskutiert haben, als ehrlich gesagt Gesellschaft, weil ich finde, das ist eine der Sachen, was du am Anfang gefragt hast, Pascal, das haben wirklich fast alle mitbekommen in Deutschland, also in bestimmten digitalen Nutzungsräumen so. Und was ich daran voll spannend fand, abgesehen davon, dass es natürlich irgendwie super interessant ist, immer hinter die Kulissen von
Auf
solchen
die.
KünstlerInnen zu gucken, ist irgendwie, die Doku kam raus und als allererstes, das ist natürlich auch meine irgendwie Brille, wo ich da sehr feministisch immer dann sehr sensibel drauf gucke,
Weiß genau, was jetzt kommt.
war ganz wie so, boah, ey, das ist so eine krasse Frau. Seine Frau ist so krass, das ist echte Loyalität, das ist echte Liebe. Das
So
waren die
eine
ganzen
Frau findet
ersten
man nur noch
Videos.
selten.
Genau, es gibt es selten, bla 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 bla. I'm not even gonna try to sound neutral. Und dann langsam, so ein paar Tage später, kamen die ersten Videos von Leuten, die meinten so, boah, aber ist sich selbst komplett aufzuopfern und aufzugeben, ist das unser Idealbild von Liebe? So, die Frau ist komplett fertig und der ist nur weg, er ist auch fertig, ja, aber she's also not really living her best life. So. Und wie wollen wir eigentlich romantische Liebe darstellen? So. Das war so der erste Debattenpunkt. Dann kam immer mehr auch das Gespräch über, abgesehen von dem Glamour da drin, ist es nicht eigentlich eine Doku über unverarbeitetes Trauma? Und wie gehen wir mit Trauma um? Und dieses ganze Thema von, wir als Gesellschaft haben immer mehr so Therapy-Lingo und Therapy-Talk und wir reden ganz viel über so therapeutische Ansätze. Das heißt, auf einmal war das irgendwie ein großes Diskussionsthema, weil im Endeffekt für alle, die die Doku geguckt haben, ich glaube, auch für andere ist jetzt nicht so der kranke Spoiler, weil es passiert immer so im Leben von Menschen. Im Endeffekt er ja das Muster seines Vaters eins zu eins wiederholt hat. Auch er war im Endeffekt für seine Kinder nicht da durch seine eigenen Struggles. Und auch die werden irgendwie ihre großen Traumata davon getragen haben. Und das finde ich total spannend, abgesehen davon, dass die gesamte Doku zu einem ganz wichtigen Zeitpunkt kommt, weil Kokain is everywhere, dass so viele Sachen in so einer scheinbar irgendwie Entertainment-Doku drin sind, die so krank elementar irgendwie sind für uns als Gesellschaft gerade. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Ansatzpunkte, die, wenn Marken wollen, sie auch da ganz viel für sich mitnehmen können.
Ja, also würde ich genauso unterschreiben. Also was ich auch krass fand, war dieser Blick auf Liebe und diese Diskussion da drumherum, die ultra wichtig ist. Und das ist ja auch im Endeffekt auch so ein Stück weit, wenn du es hochhebst, Frage Machtstrukturen, patriarchale Machtstrukturen. Das ist sehr interessant. Ich finde auch das Format an sich der Doku, also eine Doku ist jetzt nicht die Innovation 2025, aber dieser Netflix-Effekt schon. Mhm. Also Netflix hat gefühlt die Formel 1 gerettet, hat Tennis wieder auf einen neuen Hype gebracht. Also dieses Dokumentationsformat, das ist etwas, wo ich mir denke, könnte man sich als Marke mal genauer anschauen, für 2026. Ja, Kokain. Krass wichtiges Thema, nee, Spaß beiseite, also ja, krass traurig, ja. Jetzt schwer für Marken, weil für mich halt, es ist halt kein Brand Safe, Surprise, Surprise, so, aber an sich das Thema gesellschaftlich zu sehen und da das zu dokumentieren, auch ein wichtiger Punkt. Was ich noch spannend fand an dieser Doku an sich ist so, was ich eben bei Ashton Hall meinte, ist, also ich muss immer aufpassen, weil ich bin nicht so krass in dieser Musikkultur drin. Aber für mich war, und ich habe Haftbefehl, es gibt bestimmt krasse Fandoms rund um ihn, aber er war ja Teil, also Paulina, auch als wir, wenn wir früher irgendwie, als wir früher noch unterwegs waren in Clubs, also der war ja da, man hat ihn ja gehört, ohne dass ich ihn aktiv gehört habe, er war einfach da und ich würde nicht sagen, dass er jetzt ein Role Model war, aber er war ja schon ist einer der größten Rapper dieses Landes gewesen und ihn so verletzlich zu sehen. Und ich erinnere mich an diese eine Szene in der Doku, und das habe ich auch selten in der Doku gesehen, wo er meinte so, nach dem Motto, ist mir doch scheißegal, lass es alles drin, sollen alles sehen. Ja, so, ne? Und das fand ich irgendwie heftig. Und das ist wiederum so eine Verletzlichkeit von sowas mit Glamour, so eine Verletzlichkeit wieder von so einem eigentlich starken Mann. Also ich will wieder auf das Thema Maskulinität hin. Das, was Ashton Hall nicht kann, wahrscheinlich. Sich verletzlich zu zeigen. Und das ist auch wiederum ein neuer Blickwinkel von Männlichkeit, von männlicher Identität.
Ja, und ganz kurz, also wir reden die ganze Zeit über Authentizität und Echtheit und real auf Social sein und nicht falsch und nicht gefälscht. Also das Ding ist einfach brutal auf die 12, also ehrlich, nackt. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das sei mal dahingestellt, ob da Themen ausgeklammert wurden, ob genug aufgeklärt wurde. Also ich habe auch zwei, drei, das waren CreatorInnen-Assets von Menschen, die selbst suchtkrank sind, weil auch wenn du clean bist du immer noch suchtkrank, die gesagt haben, das ist keine abschreckende Doku. Also die haben alle, nachdem sie die Doku gesehen haben, Todesbock gehabt, erstmal eine Nase zu ziehen. So, und ne, also ich glaube, da gibt es diese Diskussion, was wurde da behandelt, was nicht, was ist zu kurz gekommen. Auch das Bild der Frau, wie du schon gesagt hast, Easy, 100%, aber diese, er ist ja auch eine Marke. Ne? Also Haftbefehl ist eine Marke und jetzt kannst du sagen, okay, da passt es, aber diese radikale Ehrlichkeit, also
dieses
brutale auf die Fresse, und ich muss auch sagen, ich kenne bis jetzt keine andere Dokumentation über KünstlerInnen, die das, also außer die sind schon so tief abgerutscht, dass du weißt, die kriegen noch Geld dafür. Also wisst ihr, was ich meine? So dieses, und ich glaube, das ist schon interessant, weil ich das Gefühl habe, dass da auch immer mehr dieser Need im digitalen Raum stattfindet. Ja. Ne? Nach brutaler Ehrlichkeit.
Und ich glaube auch, also rein vom Format her finde ich auch, also ich bin da auch nicht die neutralste Betrachterin, weil ich liebe Dokus. Also legit, wenn mein Mann, muss ich jetzt ja sagen, a lot has happened, seit wir das letzte Mal geredet haben, Leute.
Baby, where the hell is my husband?
Auch da können wir viel drüber reden, wie das eigentlich, naja, egal. wenn wir zusammen irgendwas gucken wollen, bin ich immer so, lass mal eine Doku gucken, weil ich liebe Dokus. Deswegen finde ich das Format an sich auf jeden Fall was man sich als Marke auch mitnehmen kann. Was dahinter steckt aber, und das muss nicht immer ein Doku-Format sein, ist einfach das krasse Interesse von Menschen, hinter den Vorhang zu gucken. Und das muss nicht nur ein Star sein. Das kann auch bedeuten, wie Prozesse ablaufen, die man noch nie gesehen hat. Also so viele Accounts, das klingt jetzt wie eine ganz weirde Connection. In meinem Kopf ergibt das aber wahnsinnig viel Sinn. Es gibt zum Beispiel einen TikTok-Account, den ich immer gucke. Das ist einfach so ein Dude, der POV-Style bei Dunkin' Donuts arbeitet und filmt, wie die bizarresten Drink-Orders reinkommen und wie er die halt macht mit 20 verschiedenen Pumps von Zucker und Karamell und bla. Und dann ist da noch so ein Millimeter Platz für irgendwelchen Kaffee, weil das halt den echten Hintergrund zeigt, den man sonst nicht sieht. Und es gibt ganz viele Accounts, die dann aus irgendwelchen Produktionsstätten Sachen irgendwie abbilden oder die hinter den Kulissen von Filmen zum Beispiel auch schauen und so. Oder diese ganzen Behind-the-Scenes-Interviews. Also Menschen interessiert es so krass, was hinter den Kulissen von dem abgeht, was sie normalerweise nur Surface-Level betrachten. Das muss ja nicht immer nur das leider dann doch oft sehr banal traurige Leben von KünstlerInnen sein. Das kann auch bedeuten, dass ich eine krasse Marke habe und es interessiert die Menschen, wie zur Hölle wird eigentlich Bibi Blocksberg gezeichnet
Naja, ich
oder
finde,
animiert?
ein guter Remix aus dem Ashton Hall-Video beziehungsweise Trend der Übertreibung. Und genau diesem ist ja eigentlich dieses Jahr gewesen, wie werden eigentlich unsere Croissants hergestellt? Von einem Discounter.
Stimmt, ja.
Wisst ihr, ne? Also können wir euch auch mal in den Shownotes verlinken. Aber das hast du sehr schön zusammengefasst,
Sag
Idi.
das mit den Shownotes nicht, weil das muss ich machen und das kriege ich nicht hin zeitlich noch.
Jetzt noch 20 References hier reinballern.
Ja, weil wir recorden kurz vor Weihnachten. Ich muss das am Wochenende noch schneiden und ich kriege die ganzen
Ey
Shownotes
Leute,
nicht
ich sag's, wie es ist. Ihr macht
zusammengeballert.
das einfach wie Tanner für alle, die in den ganzen messy American Pop-Culture drin sind, weil Paulina und ich ja bei einer Show von der
Lieben
guten Dame
Tanner.
waren. Ihr macht es einfach wie Tana Mongeau, die in ihren Videos immer gesagt hat, ja, ich blende euch das ein und es nie eingeblendet
So
hat,
machen wir das,
weil sie
genau.
einfach bei
Alles
Editing
in
keinen
den
Bock hatte.
Shownotes. Alles in den
Aber
Shownotes.
she's an Icon. Ich weiß nicht, ob wir schon da sind.
Nee, sind wir nicht,
Ich
aber
möchte
egal.
nochmal über ein ernsthafteres Thema mit euch sprechen. Was heißt
Ja.
ernsthafteres Thema? Aber wir hatten in New York dieses Jahr wahrscheinlich eine der krassesten Elections auf Social.
Oh ja, oh ja.
Isabel Rogert, ich habe richtig Bock, mit dir darüber zu sprechen, weil ich glaube, er wäre wahrscheinlich inzwischen mein Joker, Pascal. Neben.
Ist okay.
Ja, ist okay, ist okay.
Ja.
Man hat doch immer einen Joker, weißt du? Ich würde meinen
Bin
Joker,
ich
glaube ich,
valid?
austauschen.
Bin ich valid?
Okay. Pascal muss kurz
Ich
auf
habe Paulina gerade aufs Handy
Toilette.
geschrieben, ich muss ganz kurz auf Toilette, aber ihr macht einfach
Wir
weiter.
machen
Das ist wie eine
weiter.
Dokumentation. Hier wird nichts
Ich
gecuttet,
sehe das ohne
ungefiltert, voll
Scheiß.
drauf.
Aber auch
Pascal,
nur
gib
einfach
einfach zwei.
Notes-App mit Ich muss pipi.
Also ich komme gleich weiter, aber ich freue mich
Du
ultra
kommst
auf die
wieder, du
Diskussion.
nuschelst
Ich
schon wieder.
komm wieder. Bis gleich.
Bye. Okay, also.
Warte. Jetzt können wir über was reden. Ganz geheime Sachen, die
Was ganz
Pascal nicht wissen
Geheimes,
darf, die
ja.
er dann erst im Editing hört.
Dir dann erst, ja, mir fällt jetzt nichts ein.
Scheiße.
Stell dir vor, ich würde ihm jetzt einen Heiratsantrag machen. Aber das möchte ich nicht.
Nee, das ist nicht das Setting dafür. Das braucht was anderes hier. Pascal, wir mögen dich alle super gerne.
Ey Leute, schreibt mal, nee, ich weiß, alle, die das hören, schreibt mal Pascal auf Instagram, hey Passi aus dem Weltall. Das ist sein ganz alter Facebook-Name und da wird er sich todeswundern, weil ich glaube nicht, er hört die ganze Folge nicht bis zum Ende. Schreibt ihm auf Instagram, hey Passi aus dem Weltall. Das ist so funny, Alter. Er wird es gar nicht checken. Er wird es wirklich gar nicht checken. Er heißt auf Instagram, heißt er Passi Fiedler. Und da müsst ihr ihm alle schreiben, hey Passi aus dem Weltall. Das ist so iconic easy. Also, genau. Die Election.
Die Election.
Was hast du
The
dazu?
one thing that gave me political hope this year.
Genau, kannst du vielleicht einmal ganz kurz erklären, um wen es da geht und was du daraus liest, wie das Ganze abgelaufen
Yes.
ist?
Also, für alle, die es nicht mitbekommen haben, wahrscheinlich erstaunlich wenige sind, weil es auch sehr große Wellen in Deutschland geschlagen hat. Es geht um den jetzt Bürgermeister of New York, Mamdani. Es gibt einen wundervollen Song dazu, der seinen Namen auch sehr gut ausspellt. Und im Endeffekt einfach eine wahnsinnig progressive Kraft und auch eine Person, die jetzt ohne. Also, wenn wir jetzt über die Politik davon reden wollen würden, würden wir wahrscheinlich 3000 Jahre brauchen. Die im Endeffekt ein Mensch ist, der sich sehr klar zu, was kein Statement sein sollte, aber sehr klar irgendwie zu seinen islamischen Wurzeln bekennt, sehr klar zu den Communities bekennt, aus denen er kommt, sehr klar auch gegen Trump positioniert, eindeutig sagt, wofür er steht, wofür er nicht steht. Eine wahnsinnig tolle Frau auch hat, die wirklich, finde ich persönlich, einfach the biggest icon of this year einfach ist. Die auch eine, also wahnsinnig tolle, aus meiner Sicht, neue Maßstäbe setzt, was es eigentlich bedeutet, auch die Frau eines amtierenden Bürgermeisters zu sein, ohne nur die Frau eines amtierenden Bürgermeisters zu sein. Also ganz, ganz tolle Person. Und was man daran aber sehen kann und warum das überhaupt bis nach Deutschland geschwappt ist, ist ja auch, wie krass der eigentlich Politik und Popkultur vermischt hat und wie krass der sich auch in die Kultur reingeworfen hat. Also angefangen von diesem Song, wenn man mal jetzt über Sonic Branding, Audio Branding reden will, hat einen total ikonischen Mashup von so einem 2000er-Song genommen. Einerseits natürlich, weil einfach Audio-Branding ein riesiges Thema ist. Andererseits aber auch, weil er irgendwie zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen hat und wusste, sein Name wird manchen AmerikanerInnen schwer sein zu remembern oder schwer sein zu spellen. Also ist Teil dieses Songs, alle, die sich das mal anhören können, oder diese Soundbites, im Endeffekt die Buchstabierung seines Namens. Das heißt, er hat sich total gut im Audioraum positioniert und auch irgendwie gleich noch ein wirklich funktionales Thema für sich aufgemacht. Und ist eben in ganz vielen Social-Media-Formaten gewesen. Es gab Boiler-Rooms, wo der dann auf einmal aufgetaucht ist. Es gab Straßeninterviews, wo der dann auch teilgenommen hat. Also der war einfach omnipräsent in dem Bereich. Und das ist lustigerweise, ich weiß nicht, ob das geplant war von dir, Paulina, wahrscheinlich schon, die perfekte Rückschluss zu dem allerersten Thema, wo wir geredet haben mit Offline-Events und Pudding mit Gabel und so, der war halt auch vor Ort. Also es gibt immer so manche TikToks, die dann nicht von seinem PR-Team gemacht wurden, sondern von irgendwelchen New Yorkers, die dann ihn im Bus gesehen haben und ein Video von ihm gemacht haben, weil der halt legit immer mit dem Bus zu irgendwelchen Debatten und so gefahren ist. Oder es gibt Leute, die sagen so, what the fuck, der war irgendwo in Bushwick bei irgendeinem geilen Culture-Event, was, glaube ich, ein Fashion-Store oder irgendwie einen Club eröffnet hat oder so. Der war halt einfach wirklich da. Also er war nicht nur bei den Social-Formaten, sondern he's just out and about und er ist Teil der Offline-Kultur auch. Ohne aus jedem Ding, was ja eigentlich etwas ist, was Leute wie uns ihm abraten würden, ohne aus jedem Ding ein Content-Piece zu machen. Weil das natürlich auch eine Message sendet. Ne? Also es sagt, I don't do it for the content, wenn du darüber nicht reportest, sondern du dafür irgendwie von anderen Leuten aufgeschnappt wirst. Und ich glaube, all diese Sachen zusammen haben das einfach zu einem wahnsinnig tollen Erfolgscase gemacht. Hm.
Und der hat, Easy, er hat ja auch nicht in, hallo, ich bin wieder da, Leute. und er hat ja auch in diesen ganzen Formaten, von denen du gerade gesprochen hast, da hat er ja nicht immer eine politische Botschaft geteilt, oder? Weil ich finde das auch nochmal wichtig, wir kommen, vor allem in Deutschland, sind wir wirklich so Land der Ingenieure und Ingenieurinnen und wir haben ganz funktional, das ist unser Produkt, das ist geil und das drücken wir jetzt rein. Also wir kommunizieren sehr rational und bei ihm geht es ja eher, ne, er ist in den Themen, die relevant sind, ist er da und wird dadurch selber relevant. Ja. Er wird sympathisch, es gibt einen Spillover-Effekt und das ist ultra wichtig, auch bei so einem Thema. Wir tun immer, wenn wir über Politik reden, so als wären wir alle aufgeklärte Menschen, die 8 Stunden am Tag nichts anderes zu tun haben, als sich durch den Feuilleton und den politischen Feuilleton der Zeit durchzufühlen. Ist nicht so. Und sehr viel funktioniert emotional. Das ist auch eine Kaufentscheidung. Ein Voting ist komplett wie eine Kaufentscheidung. Und ich glaube, das müssen aber auch Marken verstehen, da loszulassen. Ja, auch eine Botschaft ist wichtig, aber da zu sein, was sich reproduziert, was gerade State of the Art ist, damit du selber Teil davon wirst.
Komplett.
Genau, und auch wieder da, um eine Connection zu ziehen zur Babbo-Doku. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, what the fuck? Aber wir haben gerade über Authentizität und Echtheit gesprochen, ne? Und das Video, wo ich mich tatsächlich ein bisschen in ihn verliebt habe, deswegen ist er jetzt auch mein Joker, Pascal, ist, als er in New York in einen Club gegangen ist und zu Party Animal einfach die abnormalsten Dance-Moves rausgehauen hat. Und die Kommentare sind...
Ja, okay, ich meine, der war Singer und Rapper früher. Es
gibt Musikvideos. Und du siehst halt, also das sind halt, also er chillt da mit Leuten so, also das sind einfach richtig coole Dudes, Mann. Alle haben ultra krassen Style.
Zeig mal bitte.
So alle so Grills, krasse Army Baggy und irgendwie, ne, also einfach, und dann ist er da halt mit seinem Anzug. Geil. Und die Kommentare sind halt genau das, worüber wir gerade gesprochen haben, also so nach dem Motto, hey, we're sick of old white men running our office, we need millennials, he's our princess, he's America's Princess Diana, Also das ist halt genau, es geht alles, zahlt darauf ein, finally a human.
One of us, so ist doch.
One, genau, one of das wollte ich gerade sagen. Ja. Es ist genau one of us, it's a human. It's not a politician, it's a human.
Und auch halt a human with a backbone, ne? Also das ist ja nicht so, dass er einfach nur relatable war und gesagt hat, so, haha, ich mach, was ihr wollt. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ehrlich gesagt, für Markenarbeit, dass man eben nicht nur der relatable player from the side ist. Also, außer das ist komplett eine Markenpositionierung, ne? Das ist was anderes, aber man muss schon, ja, man muss irgendwie echt und relatable sein, man muss aber auch was zu sagen haben, man muss auch eine Haltung haben, weil einfach nur zu assimilieren und nur Teil einer Kultur zu sein, ist eben dann auch genau das Gegenteil von distinktiv zu sein und wirklich irgendwie eine eigene Positionierung zu haben. Und ich habe das Gefühl, mit dieser Balance, die sich gar nicht ausschließen muss, tun sich manchmal Menschen ein bisschen schwer in Marketing-Departments, dass man Lautstärke für bestimmte Themen sehr wohl verbinden kann mit Relatability in der Art, wie man sie transportiert.
Ja. Voll. Ja. Sehr, sehr gut. Leute, wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen. Als offizieller Timekeeper.
Wir haben aber noch ganz viele Themen.
Okay.
Also entweder wir machen ein Volume 2.
Ja. Oder?
Im neuen Jahr können wir auch gerne machen.
Oder wir schreiben einfach die anderen Sachen, die ich mir überlegt habe,
in die Shownotes.
Wie viele Themen haben wir denn noch?
Also wir haben noch, ich kann ja mal anteasern, dann müssen wir sie auf jeden Fall nochmal durchsprechen.
Okay, vielleicht machen wir das so. Dann lass doch noch schauen, dass wir 5 Minuten noch machen und dann skippen wir die Abschlussfragen, weil die könnt ihr in den anderen Folgen hören mit Easy oder in den Shownotes nachlesen.
Okay, also ich würde gerne nochmal über 6-7 sprechen.
Auf jeden Fall, ja.
Easy, was hat's damit auf sich?
Leute, das weiß keiner so richtig. Also es gibt verschiedene Theorien. Es gibt Theorien, wo das herkommt und was es irgendwie... Es sind aber sehr, sehr schwammige. Also im Endeffekt, ich glaube, das Wichtigere daran ist, ich habe irgendwann mal eine Analogie gesehen, die ich sehr passend fand. Es ist so ein bisschen das WhatsApp. Der hat
20
und es ist vor allem natürlich absolute Gen Alpha und Teen, Pre-Teen-Humor. Also das ist wirklich so ein, fast schon eine Übersetzung von Brain Rot ins echte Leben. So erkläre ich mir das immer. Und im Endeffekt, was ich daran voll spannend finde, ist, dass es während es ganz viele tiefgründige Dinge gibt, die wir versuchen so zu verbreiten und es auch nicht so einfach ist, Viralität für bestimmte Themen zu schaffen, können so stumpfe Dinge so krass groß werden und auch so Dinge, die eine gewisse Playfulness haben und einfach ein bisschen, es ist so ein bisschen wie so Pudding mit Gabel, wo man sich denkt so,
ja, aber ich glaube, du hast sowas Smartes gesagt, also ich glaube, ganz oft ist es wirklich, es ist doch klar, ich meine, das hatte ich auch, man will sich von seinen Eltern abgrenzen, also deswegen ist Snapchat so erfolgreich, weil, oder deswegen haben sie es halt geschafft, dass nicht die Eltern draufgegangen sind, weil sie es so kompliziert gemacht haben, dass die Eltern es nicht gecheckt haben und darauf hast du halt Bock und ich glaube, genauso ist es halt auch bei 6-7, genauso ist es auch ein bisschen bei Pudding und Gabel, du hast auch einfach Bock, dich abzugrenzen und Shit zu machen, den sonst keiner auf dieser Erde versteht, außer halt deine Peers.
Und auch so ein bisschen, ich glaube tatsächlich, dieses Prinzip von, viele von denen checken das selber nicht so ganz. So, und du bist so, ach, du checkst es nicht, boah, voll peinlich, krass, du verstehst es nicht? Aha, dann gehörst du halt wohl anscheinend nicht zu uns, so. Das steckt da natürlich auch voll viel mit drin. Und was aber daran total interessant ist, fernab von der Sache an sich, die irgendwie absoluter Brainrot ist, was das für quasi so Effekte schlägt und wie die Leute damit umgehen, wie Marken darauf aufspringen. Ich finde, also ich habe ganz viel Content von GrundschullehrerInnen auf meiner For You Page, die halt sagen, wie denn man damit umgeht und was das eigentlich auslöst und so.
Ich habe so süß, ich habe eine Mathelehrerin gesehen, die eine Klausur geschrieben hat, wo alle Lösungen 6-7 waren. Hast du auch mal gesehen? Ja, ganz cute.
Und das ist halt das Witzige und auch ehrlich gesagt dieser Punkt von, um wieder zu diesem, was ist Art Direction zu kommen oder auch einfach das ein bisschen größer zu machen, was ist Creative Direction, Creative Beratung, das manifestiert sich halt nicht nur darin, wie man irgendwie geile, riesige Visual Welten baut, sondern auch darin, schaffe ich es, einen uniken Take oder Adaption auf einen großen Trend zu geben? Und bin ich einfach eine Marke, die auf die stumpfste Art und Weise irgendwo eine 6 und 7 einbaut und sagt so, oh mein Gott, wir sind so zeitgeistig. Oder schaffe ich das, einen eigenen, uniken Take drauf zu haben? Und das ist im Endeffekt ja die Essenz von Kreativität, eine eigene, neue Antwort zu haben. Und das Das kann einem ganz klein anfangen. Also es fängt bei mir darauf an, wie Leute auf 6-7 reagieren, ehrlich gesagt.
Ja, total. Und das ist ja auch die hohe Kunst der Markenführung. Also diese Einzigartigkeit, was du gerade eben meintest. Also guten Marken haben eine Form von Einzigartigkeit. Und das ist genau dieser Spin, etwas, was popkulturell en vogue ist, dann einzigartig für sich, seine Community und die Welt, in der man lebt, als interpretieren. Glaubt ihr dieses, also ich hatte so
Wir haben eigentlich keine Zeit mehr für Fragen.
Ja, okay, dann ein Satz noch kurz. Okay. Es ist doch auch so ein Cocooning-Phänomen, diese Sinnfreiheit in einer Welt, wo alles so schwer und so komplex ist, einfach mal rumzudummen und es muss keinen Sinn haben, es macht Spaß.
True. Ja, total.
Ich hätte ein Thema, weil das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen und das würde ich gerne noch durchsprechen.
Okay, soll ich dir erklären?
Embarrassing to have boyfriend, mega viral Vogue article. What happened there?
Vor ein paar Wochen, vielleicht sind es jetzt auch schon einzelne Monate, wirklich einen komplett viralen Artikel in der, ich glaube, US Vogue oder UK Vogue, der im Endeffekt der Titel war, Is it embarrassing to have a boyfriend?
Und yes.
Der hat halt,
kommt auf den Boyfriend an, würde ich sagen.
Hast du einen cool Boyfriend? Meh. Nee, Spaß.
Und das ist ja total spannend, weil auch darüber dann einerseits natürlich dieses Thema von, wie werden eigentlich Beziehungen gesehen heutzutage, wie wird Feminismus gesehen, was ist wirklich der Goldstandard, immer in einer heterosexuellen Beziehung zu sein? Spoiler, nein. Aber auch ganz viele Menschen dann darüber spannenderweise, und das ist weniger ein Thema, worauf man jetzt unbedingt aufspringt, sondern einfach was man, finde ich, als Marke sich bewusst machen muss. In der zweiten Diskussionswelle darüber quasi ganz viel über Media Literacy gesprochen wurde. Weil in dem Artikel macht sie natürlich, wie das nun mal funktioniert mit Headlines, ganz andere differenzierte Punkte als die Aussage, es ist peinlich, einen Freund zu haben. So, sondern es geht viel über so, warum wird es eigentlich so dargestellt? Und auch so dieses Thema von, ein Wort, was ich gelernt habe dieses Jahr, was ich ganz toll fand, ist Heterofatalismus, glaube ich, heißt das. Nämlich dieses Prinzip von Hetero-Women als sagen, boah, es ist krass, krass peinlich irgendwie, dass ich auf Typen stehe. Aber das ist irgendwie auch das gesamte Ausmaß der Dinge. Und im eigenen Leben ist es quasi die normale Weiterführung von natürlich Heterosexualität, weil it's not a choice so. Aber das Narrativ hat sich geschiftet, dass man sich fast schon selbst dafür verurteilt, dass man nun mal einen Freund hat so. Oder dass man Typen mag. Mhm. Und die hat ganz, ganz viele differenzierte Takes in diesem Artikel dazu gebracht. Aber viele Menschen auf TikTok und im so mehr Shortform Social Media haben halt, wie es immer so ist, die Headline gelesen und sind losgerannt. Und deswegen wurde dann im zweiten Schwall viel darüber diskutiert, was ist eigentlich unsere Media Literacy, unsere, gerade von aktiven InternetnutzerInnen, unser Umgang mit Medien und kritischer Umgang mit Medien, wie gehen wir mit Medien um, was glauben wir, dieses typische Ding von, ja, ich habe einen Artikel gelesen, okay, es war ein TikTok. Also, und das finde ich total spannend umzuführen als Marke. Welche Media Literacy hat meine Zielgruppe eigentlich? Ne? Also wie tief können und wollen die mit uns gehen? Und was müssen wir tun, damit Punkte landen? Und wo müssen wir die eigentlich einbauen? Wie oft müssen wir den Punkt nach Hause hämmern, damit unsere Zielgruppe, unsere Community sich den auch wirklich verinnerlicht und nicht einfach nur die Clickbait-Headline liest und das dann irgendwie so 3 Jahre lang so weiterspinnt.
Ja, das ist auch allgemein, würde ich sagen, ein sehr, sehr guter Appell an uns alle, aber auch vor allem auch an Marken, sich diese Frage zu stellen.
Voll.
Okay, hast du noch andere? Hast du andere?
Nein, nee, wir können jetzt abbrechen. Wir können
mein
jetzt sagen,
Eistee ist leer, Leute.
Wollte sagen, Eistee der Drink ist leer.
Kaffee ist leer.
Ja.
Ey, wir gehen jetzt ins neue Jahr. Das war die letzte Folge, die wir im Jahr 2025 aufgenommen haben. Ab jetzt nur noch 2026 Content.
Krönender Abschluss.
Easy, es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Ich will mal einen anderen Ausdruck als für inneres Blumenpflücken, das ist irgendwie ausgelutscht. Es war mir eine Freude, es hat ganz viel Spaß gemacht.
Das ist ganz wunderschön.
We love you und wir sehen dich spätestens Ende des nächsten Jahres wieder zur nächsten Trend-Update-Folge.
Ja, aber sowas hat, Leute, wer weiß, wo ich dann bin, dann kann ich euch schon meinen Pre-Order-Code für mein Buch geben.
Du den kannst auch gerne, wenn es den Pre-Order-Code gibt, einfach direkt kommen und nochmal schön Werbung dafür machen.
Und wir packen das in die Shownotes.
Wir packen das
Mach
in die Shownotes.
Mach dir keine Sorge, da ist es safe.
Ich mache das als meinen primären Promotionskanal. Ich sage das meinem Verlag. Ich hätte da noch die Shownotes vom Social Vita-Kanal.
So nämlich.
Iconic.
Ja? Herrlich. Girl.
Merry Christmas, Happy New Year. Ich küsse dich, ich drück dich. Consensual. Bye.
Danke, Izzy. Ciao, ciao.
Herzlich willkommen zur letzten Werbepause dieses Jahres und ich starte mit einem kleinen Reminder. Tiere sind keine Weihnachtsgeschenke. Weder Hunde noch Katzen noch Kaninchen. Please don't. Und heute stelle ich euch Hubert vor. Ich habe Tränen in den Augen, denn Hubert ist ein Hunde-Opi, der auf der Suche ist nach seinem späten Glück. Er ist nicht mehr der Allerschnellste oder der Agilste, aber ist sehr, sehr menschenbezogen, genießt Nähe, genießt Zuwendung, versteht sich auch mit anderen Hunden, würde natürlich lieber als Einzelprinz jetzt im Haushalt leben, aber bekommt Schmerzmittel und wird behandelt lebenslang kostenlos von der Tierheimpraxis. Ein ganz kleiner Jack Russell ist es, glaube ich, Jack Russell Mischling, ein ganz, ganz süßer Fratz und ich hoffe, der findet schnellstmöglichst einen für immer zu Hause.
Leute, nochmal, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, aber zum Abschluss vielen Dank, dass ihr zuhört, vielen Dank, dass ihr den Podcast teilt, dass ihr uns Themen schickt, dass ihr uns Gäste schickt. Es war ein wildes Jahr. Wir haben unfassbar viel Spaß, hier diesen Podcast auf die Beine zu stellen, mit Leuten zu diskutieren, über Social neue Themen zu lernen. Von daher, merci, merci, dass ihr mit auf dieser Reise dabei seid. Wir freuen uns aufs nächste Jahr. Der nächste Podcast kommt im Januar, wahrscheinlich Mitte Januar. Bis dahin, passt auf euch auf, alles Gute und habt einen guten Ausklang. Bis dann, ciao, ciao.
Social Vita, hey, hallo, dein Social Media Flow, der, die, das, oh, so schnell. Social Vita, immer aktuell. Klick und liken, klar und frei, mit Social Vita dabei, der, die, das, oh, so schnell. Social Vita, immer aktuell. Klar und frei mit Social Vita dabei, der, die, das, oh, so schnell. Social Vita, immer aktuell.